PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hi und herzlich willkommen zur Bildungswelle im April. Ich bin Jule und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um allerhand Neues über die Pädagogische Hochschule Karlsruhe zu erfahren. Ich war diesen Monat für euch unterwegs, und zwar letztes Wochenende, den 25. und 26. April. Denn da fand der Kongress Musizieren für und mit Menschen mit Demenz statt. Beititel der Veranstaltung war Perspektiven für Chöre und Instrumentalensembles. Doch bei dem Kongress waren nicht nur etwaige EnsembleleiterInnen zu Gast, auch kamen Menschen aus Pflegebereichen und Politik sowie Angehörige, um mehr über das Themenfeld zu erfahren. Der Kongress wurde von dem Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V. veranstaltet und die PAKA war Gastgeber dieses Events. Es gab wissenschaftliche Keynotes, praxisnahe Workshops, musikalische Einlagen und viele Möglichkeiten, sich mit Menschen in dem Feld zu unterhalten und voneinander zu lernen. Ich habe beispielsweise einen Demenz-Simulator ausprobiert, bei dem ich am eigenen Leib quasi erfahren konnte, wie sich demente Menschen in Alltagssituationen fühlen. Von der PHKA gab es ebenfalls ReferentInnen auf dem Kongress, darunter Professor Dr. Kai Koch. Er ist Leiter des Instituts für Musik und hat sich der musikbezogenen Demenzforschung, vor allem in Bezug darauf, wie das Chorsingen Betroffene unterstützen kann, gewidmet. Er eröffnete die Veranstaltung stellvertretend für das Rektorat und war Redner des Keynote. Hier ein paar Einblicke.
Also ich wünsche uns allen einen wirklich schönen Kongress, einen gewinnbringenden Kongress. Es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, eine Thematik oder auch ein Workshop-Format zu entwickeln, was allen Ansprüchen genügt. Daher ist es sehr bunt und vielfältig. Aber ich glaube auch, dass dieser Austausch und auch das, was wir zu bieten haben, wir würden auch gerne präsentieren, was entstanden ist, dass das auch lohnenswert für Sie sein wird. Und ich wünsche uns allen eine ganz, ganz schöne Tage und übergebe jetzt an die offizielle Begrüßung an die Präsentierung. Sie sehen auch die Zahl. Hinter mir 16,3, ich glaube, die ist noch ein bisschen upgraded. Aber nichtsdestotrotz ist es eine ganz große Klientel. Wenn diese sich alle mit Musik und Demenz beschäftigten, dann wissen 16,3 Millionen Menschen mehr davon, über die Potenziale. Sie verlieren vielleicht die Sorgen, man entdeckt die Hürden. Ich glaube, dass dieses Potenzial, dass man solche Inhalte in einer Gesellschaft, die ja, im Wandel ist und vielleicht nicht immer die Ohren offen und Augen offen hat für Personen, die es vielleicht nötig haben, ich kann mir vorstellen, dass einfach diese Sensibilisierung von Amateurmusik, dass das ein ganz großes Potenzial ist. Die Verbesserung des Wohlbefindens, der Stimmung, emotional, da gibt es ja auch standardisierte Fragebögen, wie man Wohlbefinden definiert, was das alles heißt. Das ist nachweisbar und vor allem finde ich spannend, nicht nur für Menschen mit Demenz, sondern auch für Menschen, die pflegen die Angehörigen auch. Also der Mehrwert von Musizieren kann auch tatsächlich auf die Angehörigen Pflegenden sich positiv auswirken. Und das Potenzial darf man auch da nicht unterschätzen. Denn vielleicht diese Zielgruppe vergessen wir manchmal auch. Es ist aufwendig, jemanden zu einer Chorprobe zu fahren, den Alltag zu organisieren und dann auch in vielleicht nicht ganz barrierefreie Räume ein Chorangebot wahrzunehmen, was vielleicht nur eine Stunde dauert und einen riesen Aufwand hinter sich hat. Aber auch die Angehörigen pflegen sollten im Blick haben.
Zwischen Leiten von Workshops und viel Networking habe ich auch mit ihm sprechen können, um noch mehr über den Kongress und seine Perspektive darauf zu erfahren.
Wie kam es dazu, dass dieser Kongress, also Musizieren für und mit Menschen mit Demenz, hier an der PHKA stattfindet?
Wir sind da im Forschungsprojekt, haben den Zuschlag bekommen, dass wir das Programm länger fit durch Musik wissenschaftlich begleiten können. Und insofern war irgendwann auch spannend diese Phase, dass die Ergebnisse, die wir halt empirisch jetzt herausgearbeitet haben, dass die irgendwie disseminiert werden. Und dann bot sich tatsächlich einfach an durch diese Kooperation, dass wir es auch hier machen, weil es passt zum Institut, zu meinem Forschungsschwerpunkt, es passt auch zum Master Geragogik und es kann einfach sehr inspirierend sein, wenn man diesen ganzen Aspekt Amateurmusik auch mal von unserer Musikseite hier kennenlernt und hatte ich gehofft, dass das auch fürs Institut irgendwie gewinnbringend ist und dann hatten wir vereinbart, dass es hier stattfindet.
Wie lief die Vorbereitung ab bis zu diesem Wochenende?
Es gab unterschiedliche Phasen. Also den Kongress konzipiert haben wir schon sehr lange. Da waren schon Vorarbeiten letztes Jahr tatsächlich sehr viel. Genau, und die letzten Wochen waren dann sehr, sehr intensiv. Ne? Also zwischendurch die Akquise von WorkshopleiterInnen und überhaupt Werbestrategien und Ausrichtungen. Wen setzt man aufs Podium? Soll es ein Konzert geben? Keine Ahnung was. Das war so mittelfristig. Aber die letzten zwei Wochen waren doch sehr, sehr intensiv. Ne? Von konkrete Planung, Begehung, Räumung und dass das alles vorbereitet ist. Aber da ist der BMCO, also der Bundesmusikverband Chororchester, eigentlich ein ganz toller Partner und die sind da sehr professionell hier angekommen mit einem riesen LKW. Aber die letzten 2-3 Tage waren sehr intensiv, aber jetzt läuft es, glaube ich, ganz gut.
Genau, wie ist es denn bis jetzt? Wir haben jetzt, also für die ZuhörerInnen, es ist jetzt so die Mittagspause. Wie verlief denn der Tag bis jetzt für Sie?
Für mich persönlich ein bisschen stressig. Also ich war bei der Keynote mit dabei, aber es war drüben im Anne-Frank-Haus. Fand ich eine schöne Atmosphäre tatsächlich. Ich fand auch die Beiträge meiner KollegInnen in der Keynote fand ich sehr inspirierend, also zum Demenzwissen. Gerade hatte ich einen Workshop, da war ich aber sehr entspannt. Zum Glück mit nur 7 Teilnehmenden. Das war eine schöne kleine Runde. War auch ein sehr spezielles Thema zu Konzertformaten für Menschen mit Demenz, wie man sie plant und konzipiert. Es gibt halt andere große Praxisworkshops, die halt ja, viel Material brauchen. Da sind viele Leute. Aber ich habe es tatsächlich genossen, jetzt auch mal so das ganz große Podium zu haben, jetzt was Kleines. Und genau, die Mittagspause, die Austauschszenerien und auch die, was weiß ich, die Ausstellung sich anzuschauen oder die Plakatwände, das ist schon lohnenswert jetzt auch so zwischendurch. Also ich glaube, es wirkt ganz gut und scheint alle recht zufrieden zu sein bisher.
Worauf genau zielt denn diese Veranstaltung oder diese 2 Tage? Was ist so der Wunsch?
Wir haben ja, das ist vielleicht manchmal anders als in anderen Projekten, wir haben sehr, sehr praktischen Output. Also wir haben nicht nur die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sondern wir haben einfach viele praxisnahe Dinge, die wir irgendwie disseminieren wollen, also sei es durch Workshops, die Erkenntnisse zeigen, die Projekte stellen ihre Gelingensbedingungen, ihre Hürden vor, ihre Probleme. Aber gleichzeitig wird dann morgen auch das wirklich konkrete Praxismal. Wir haben ein sehr gutes Praxisbuch im Kohlhammer Verlag, was jetzt erscheint. Das ist leider noch nicht ganz fertig. Aber die Demenzpartnerschulung, die jetzt, ja, die läuft jetzt schon ein bisschen, die wird hier nochmal vorgestellt. Aber vor allem, und das ist das Wichtigste, dieser große Methodenkoffer, wo wir die ganzen Dinge, die wir erarbeitet haben, praxisnah aufbereiten. Der wird morgen halt veröffentlicht und geht dann groß online und wird auch nachhaltig gepflegt. Das ist also dann wirklich von den ganzen Grundlagen, Projektvorstellungen, methodische Dinge, Materialien, Videoinputs aus der Weiterbildung. Also es ist ein Riesending geworden, große digitale Plattform mit den ganzen Erkenntnissen aus dem Projekt. Und das ist halt morgen der Fall. Dann drücken wir auf den Knopf und ab dann ist der Methodenkoffer, der digitale, freigeschaltet.
Da hatte ich mich schon gewundert, was genau damit gemeint war, mit diesem Methodenkoffer.
Genau, es gibt einen physischen, also tatsächlich ein Pendant im Sport war, das war so ein Koffer mit so Materialien drin, aber da hat man einfach nur 200 Stück von und dann ist die Frage, wo kommen die hin? Wir haben 500 Kisten, da sind auch ein bisschen Materialien drin, Werbematerial, aber auch schöne kleine Sachen, ein Pixie-Buch vom Ministerium zum Thema Demenz, aber eben auch, und das ist das Besondere, so ein kleiner Rollkoffer mit einem großen QR-Code drauf und das ist einfach der Link dann zu dem Portal, was morgen freigeschaltet wird.
Worauf haben Sie sich jetzt am meisten gefreut? Ist es schon vergangen oder irgendwas, was morgen passiert?
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Also der Methodenkoffer ist das eine, da freue ich mich drauf, dass die Schulung fertig ist, das andere. Aber ganz ehrlich, ich freue mich einfach auch, ich habe ja, also meine Doktorandin promoviert auch in dem Projekt und irgendwie heute bei der Keynote und so, jetzt merke ich irgendwie, ihr Projekt nimmt auch so Form an. Und es fühlt sich irgendwie schön an, weil jetzt irgendwie das große Projekt so zu Ende geht. Aber ich auch irgendwie merke, dass meine Doktorandin da mit ihrem Projekt irgendwie ja, weiterkommt und dass sich das irgendwie formt. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf, dass das so in dem Promotionsvorhaben auch dann irgendwann schließt. Und das merkte ich, habe ich heute wieder gemerkt bei der Keynote, ach, sie ist schon so weit und da laufen auch irgendwie tolle Ergebnisse jetzt raus. Darauf freue ich mich. Aber gerade dieser Methodenkoffer, das ist viel wert. Und die Schulung war wirklich riesen viel Arbeit. Also dass wir jetzt wirklich neben Einzelhandel, Feuerwehr und Polizei, dass da Musik nebensteht. Das ist irgendwie ein großer Stellenwert für uns.
Könnten Sie mal so thematisch anreißen, worum es in der Keynote ging?
Genau, wir haben einerseits die Potenziale von Musik für Menschen mit Demenz allgemein betrachtet, also warum lohnt es sich zu musizieren, aber dann konkret auch, wie das in der Amateurmusik aussieht. Und da ist es halt manchmal noch spannend, welche formalen Dinge, welche strukturellen Dinge, welche methodischen Dinge sind da besonders. Da lohnt sich auch der Blick nach außen, also die internationale Perspektive. Und ganz konkret haben wir einen Blick eben in die Ensemblearbeit gegeben. Also wie Menschen, die haben viele Projektförderungen bekommen und diese Projekte haben wir wissenschaftlich begleitet. Und wir haben einfach geschaut, wie können die ihre Ensemblearbeit gestalten? Was sind deren Hürden, Gelingensbedingungen und so weiter? Und das Thema Demenzwissen ist einfach spannend. Da geht es einfach darum, was bringt es mir, wenn ich mich mit Demenz auskenne, mit der Kommunikation auskenne, mit Prävention, Krankheitsbild und so weiter? Was macht das mit mir? Und da ist die Studie von Birgit Teichmann eben dann zu nennen, die einfach dann schaut, welchen Mehrwert hat so eine Schulung. Und dann wird aber auch ganz deutlich durch die eigene Haltung, wie kann das einfach dann auch ja, nachhaltig meinen Umgang mit Menschen mit Demenz oder auch mit mir oder meinen eigenen Veränderungen, wie kann das dann quasi mich positiv beeinflussen. Diese 3 Bereiche hatten wir.
Und wie genau sah Ihr Workshop aus?
Wir haben ein Buch gemacht zum Thema Demenzkonzert. Ich habe erst, erstmal sondiert, was wollen die Leute eigentlich? Und da waren viele, die Lust hätten, einfach solche Konzerte selber zu machen. Und man kann die halt entweder im Großen denken, im Konzerthaus, ne, ganz groß Philharmonie Essen oder Köln, die machen sowas, oder auch ganz klein. Also es gab so ein Seniorenbüro in Speyer, die auch Demenzkonzerte machen. Und ich habe erst so die konzeptionellen Grundlagen ein bisschen gezeigt, worauf kann man achten. Dann haben wir zusammen erarbeitet, was gibt es für Barrieren, die physischen, aber auch die mentalen und auch die organisatorischen, finanziellen. Und also es gibt viele Barrieren. Und dann haben wir uns konkret Beispiele angeguckt und dann hatten wir eine Phase, wo die Teilnehmenden selber einfach an ihren Formaten gearbeitet haben und wir haben uns gegenseitig inspiriert, ausgetauscht, wie könnten die jetzt konkret so ein Konzert umsetzen. Und dann haben sie genau einfach ihre eigenen Formate entwickelt und gehen jetzt hoffentlich mit einer Idee nach Hause, wie sie selber demenzsensible Konzerte machen können.
Und vielleicht so abschließend, wie wichtig ist das Thema für Sie, also gerade so eine Veranstaltung zu machen oder insgesamt die Wichtigkeit dieses Themas, Musizieren für demente Menschen? Wie schätzen Sie das ein?
Enorm. Also ich habe ja Lehramt studiert und dann fragt man sich, warum macht man dann sowas von der Thematik her? Ich habe ja zur Chorarbeit mit älteren Menschen promoviert und das Thema Demenz kam dann später dazu, aber es liegt irgendwie nah. Aber mich bereichert das sehr, weil diese Denkweise, wie kann man für eine bestimmte Zielgruppe musikalische Angebote kreieren, was muss man bedenken, was ist methodisch entscheidend, das kann man sehr, sehr gut in andere Bereiche transferieren und davon profitiert man sehr. Und ich finde, das ist einfach ein spannendes Forschungsprofil, weil es interdisziplinär ist und es passt eigentlich sonst nirgendwo hin. Also an der Musikhochschule ist es vielleicht zu wenig künstlerisch, in der Gesangspädagogik oder in der EGP ist es vielleicht zu wenig pädagogisch, in der Medizin ist es zu musikalisch, in der sozialen Arbeit ist es auch vielleicht zu musikalisch oder zu konzeptionell und an der PH ist es vielleicht zu wenig im Lehramt, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach manchmal bin ich traurig, aber manchmal auch stolz. Es ist so ein ganz eigenes Forschungsgebiet. Und da freue ich mich aber einfach, dass das hier Platz finden darf. Und ich bleibe da dran, weil mich das persönlich sehr bewegt. Also privat, aber auch die Erlebnisse, die ich hatte, mit Menschen mit Demenz Musik machen zu können. Das gibt einem so viel. Und da habe ich, also da, egal was ich sonst auch forsche, aber bei der Sache habe ich immer das Gefühl, da mache ich wirklich was. Weltverändern klingt zu groß, ne? Aber da habe ich wirklich das Gefühl, da kann ich was ganz Sinnvolles mit beitragen, trotz Forschung oder wegen Forschung, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, da kommt es wirklich da an und ich mache was Sinnvolles mit meiner Arbeit.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch und noch viel Spaß jetzt die nächsten Tage.
Danke, danke.
Wir bleiben im sozialen Kosmos bei dem zweiten Thema dieser Sendung. Das Gleichstellungsbüro der PHKA ist mit ihren Mitarbeitenden dafür da, sich um Fragen zu Gleichstellung, Diskriminierung und alle Themen rund um Studieren mit Familienverantwortung zu kümmern. Mit ihrem Gleichstellungskonzept konnte die PHKA nun in der dritten Runde des Professorinnenprogramms 2030 des Bundes und der Länder punkten, wodurch es nun möglich ist, Anschubfinanzierung für mit Frauen besetzte Professuren zu bekommen. Über das Thema Gleichstellung in Praxis, Diversität und das Professorinnenprogramm durfte ich mit der Gleichstellungsbeauftragten Dr. Tina Glaser sprechen.
Frau Glaser, wie kann man sich denn den Arbeitsalltag einer Gleichstellungsbeauftragten vorstellen?
Ja, bei der Frage muss ich zunächst etwas ausholen. Die Gleichstellungsbeauftragte wird ja aus dem Pool der Professorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen vom Senat der Hochschule für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite weiterhin meine wissenschaftliche Stelle, biete Seminare an, allerdings mit einer Deputatsreduktion und auf der anderen Seite nehme ich die Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten wahr. Und diese Aufgaben sind tatsächlich recht vielfältig, daher können die Tage durchaus auch sehr unterschiedlich aussehen, was es dann aber eben auch besonders spannend und abwechslungsreich macht. Ein großer Teil der Arbeit macht tatsächlich die Begleitung von Berufungskommissionen und Besetzungskommissionen aus. Das heißt, die Gleichstellungsbeauftragte nimmt teil an sämtlichen Berufungskommissionen und auch eben an Stellenbesetzungsverfahren im wissenschaftlichen Bereich. Und das kann dann auch schon mal ganze Arbeitstage in Anspruch nehmen, wenn zum Beispiel Vorträge von BewerberInnen sind. Dann ist die Gleichstellungsbeauftragte oder darf an allen Sitzungen der Hochschulgremien teilnehmen. Also Gremienarbeit ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt, dienstags in der Gremienzeit sitze ich eigentlich auch immer in irgendeinem Gremium und wirke darüber hinaus in verschiedenen AGs mit, die sich mit unterschiedlichen Aspekten beschäftigen, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe zum Thema Diversität. Aktuell wird der Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule und damit eben auch der Gleichstellungsplan der PH neu geschrieben. Das nimmt gerade tatsächlich recht viel Zeit in Anspruch. Das heißt, wir schauen uns den letzten Gleichstellungsplan an. Was hatten wir für Ziele? Was haben wir erreicht? Was haben wir nicht erreicht? Was sind die Ziele für die nächsten Jahre? Und mit Hilfe welcher Maßnahme können wir diese Ziele erreichen? Weitere Aufgaben, die dann aber eher auch so punktuell mal anfallen, ist die Organisation von Workshops beispielsweise. Also Anfang Mai bieten wir jetzt einen Workshop von Wildwasser an für Studierende, in dem es darum geht, wie man sexualisierte Gewalt in Bildungskontexten erkennen und benennen kann. Letzte Woche fand der Boys Day statt, auch da haben wir mitgewirkt und die Veranstaltung organisiert. Und all das mache ich natürlich, das soll auch noch gesagt sein, nicht ganz alleine, sondern mit einem ganz tollen Gleichstellungsteam, die mich da sehr unterstützen und ohne die viel gar nicht möglich wäre. Also auch an der Stelle ein herzlicher Dank an das gesamte Team aus dem Gleichstellungsbüro.
Welche Anliegen begegnen Ihnen denn im Arbeitsalltag oder im Gleichstellungsbüro am häufigsten? Und haben Sie vielleicht sogar ein paar Beispiele, die Sie nennen könnten?
Ja, also wenn es um konkrete Anliegen oder Anfragen auch von Studierenden geht, dann überwiegen tatsächlich Fragen zur Vereinbarkeit von Studium mit Familienaufgaben, mit Kinderbetreuung, mit Care-Verantwortung. Also das sind tatsächlich die häufigsten Anfragen, die kommen.
Wenn Sie da jetzt die Herausforderung ansprechen, so Familie und Studium unter einen Hut zu bekommen, was bietet die PHKA da konkret an als Lösungsvorschlag?
Genau, also zum einen bieten wir individuelle Beratung an. Das ist auch aus unserer Perspektive ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig sind eben die Fälle, die Fragen dann wieder sehr individuell, weil einfach die persönlichen Lebenssituationen sehr individuell sind. Das übernimmt hauptsächlich die Gleichstellungsreferentin Johanna Hähner, die eben auch sehr gut informiert ist, was sämtliche Fragen zu Studieren mit Kind oder Studieren auch mit Pflegeverantwortung angeht. Das heißt, wie gesagt, bei Fragen der Art immer gerne ans Gleichstellungsbüro auch wenden. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Flexibilisierung des Studiums. Häufig ist es bei Familienverantwortung ja einfach auch wichtig, dass man flexibel sein kann und flexibel reagieren kann. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, das ISP auf 2 Semester zu splitten oder aufzuteilen. Ne? Wir können helfen bei der Planung des Stundenplans. Wir können beraten zum Thema, welche Möglichkeiten habe ich bei Prüfungen Fristverlängerungen zu erreichen. Ja, also das sind alles so Punkte, wo wir beratend tätig sind. Wir helfen bei der Vernetzung mit anderen Eltern. Also es gibt eine StudLP-Gruppe, in der ein Austausch möglich ist und wir bieten regelmäßig Elterncafés an. Dann haben wir in Gebäude 3 einen Eltern-Kind-Raum, der zwar leider im Untergeschoss ist, aber das Team hat den Raum den Möglichkeiten entsprechend wirklich ganz toll hergerichtet. Es ist alles da, was man für Kinder braucht. Spielzeug, Wickeltisch, Stillecke, Krabbeldecke, eine kleine Küche, aber eben auch ein Arbeitsplatz für die Eltern. Der wird auch ganz gut genutzt, auch der Raum. Und letztendlich plant die PH Karlsruhe gemeinsam mit der HKA eine Campus-Kita. Hier ist auch unser Kanzler sehr aktiv und wir hoffen und planen damit, dass wir in einigen Jahren für die Kinder von Studierenden und Mitarbeitenden auch eine eigene Kita haben und da Betreuungsplätze anbieten können.
Sie haben auch gerade vorhin das Thema Diversität angesprochen. Was tun Sie denn darf dahingehend die PHKA diverser zu gestalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen sozusagen. Ja, also die Gleichstellungsbeauftragte ist qua gesetzlicher Regelung dazu verpflichtet oder meine Aufgabe ist es, ja, dafür zu sorgen, dass es eine Gleichberechtigung in Bezug auf Geschlecht gibt. Ja, und da sind zunächst mal eigentlich vom Gesetz her andere Diversitätsdimensionen gar nicht mit berücksichtigt oder gar nicht mit beinhaltet. Gleichzeitig, und das lässt sich auch insgesamt in der deutschen Hochschullandschaft beobachten, lässt sich sowas natürlich im Alltag nicht wirklich voneinander trennen. Und es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, ja, dass wir hier auch versuchen, diverser zu sein und diverser zu werden. Also insofern fühlen wir uns schon durchaus auch zuständig, wenn es um andere Formen von Benachteiligung geht. Ich habe vorhin die Diversitäts-AG angesprochen. Da ist nicht nur die Gleichstellung drin, das sind auch andere Beauftragte und Ansprechpersonen der PH Karlsruhe mit drin und mit involviert. Und wir sind gerade dabei, ein Diversitätskonzept auch für die PH Karlsruhe zu erstellen.
Die PHKA wurde jetzt bei dem Professorinnenprogramm 2030 erfolgreich berücksichtigt. Was bedeutet das denn für die Hochschule und für das Gleichstellungsbüro?
Genau, da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir da berücksichtigt wurden. Und die PH Karlsruhe war hier mit dem eingereichten Gleichstellungskonzept erfolgreich, sodass wir eben bei erfolgreicher Erstberufung einer Frau auf eine Professur hier Fördermittel für Gleichstellungsmaßnahmen beantragen können. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, Gleichstellungsarbeit systematisch auszubauen und zu verbessern. Ideen dazu haben wir im Gleichstellungskonzept schon mal vorgestellt und die ganz konkreten Maßnahmen werden wir dann bei der Beantragung der Mittel noch mal klarer ausdifferenzieren. Eine Idee ist beispielsweise die Einrichtung eines Förderfonds für Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungsphase, die dann zum Beispiel Mittel für Hilfskraftstunden oder für Reisekosten zu Tagungen, wenn sie beispielsweise ein Kind haben und dann eine Betreuung brauchen, die bei der Tagung nicht gegeben ist, dass die Oma oder Babysitter, Babysitterin mitreisen kann, dass man dafür beispielsweise Mittel beantragen kann.
Und vielleicht noch eine kurze Frage zum Abschluss. Warum arbeiten Sie gerne als Gleichstellungsbeauftragte?
Ja, das macht mir tatsächlich großen Spaß, die Arbeit. Also zum einen, ich bin von meiner fachlichen Ausbildung, bin ich ja Psychologin und hier im Institut für Psychologie und habe mich auch in meiner wissenschaftlichen Laufbahn schon immer oder häufig mit der Frage von Einfluss von Geschlecht, Geschlechterstereotypen auch beschäftigt, so dass ich das zum einen aus einer fachlichen Perspektive super interessant finde zu sehen, wie wirken solche Stereotype auch heute noch, ja, wo wir einerseits davon ausgehen, wir haben doch irgendwie Gleichberechtigung und das gibt's alles gar nicht mehr. Und dann kann man aber irgendwie wahnsinnig viele Studien, auch aktuelle Studien anführen, anhand derer man sehen kann, na ja, es ist eben nicht wirklich so. Es gibt immer noch viel zu tun. Und das finde ich, glaube ich, besonders spannend, psychologisches Hintergrundwissen dann verknüpfen zu können mit vielleicht dann konkreten Maßnahmen oder Ideen, die dann hoffentlich letzten Endes dazu führen auch, dass Personen sich auch vom Gleichstellungsbüro gut unterstützt oder gestärkt fühlen oder eben dazu führen, dass wir vielleicht es Personen, weiblichen Personen in dem Fall, auch einfacher machen, eine wissenschaftliche Laufbahn oder Karriere hier tatsächlich einzuschlagen.
Zum Abschluss habe ich noch eine Veranstaltungsinfo für euch. Am 6. Mai sowie am 20. Mai finden Infoveranstaltungen zum dualen Lehramtsmaster statt. Dieser ist für alle interessant, die schon einen Bachelor in einem MINT-Fach besitzen und neue Herausforderungen suchen. An den beiden Tagen kann man online bei einem Lunch-Talk zum dualen Master mehr darüber erfahren und Fragen stellen. 12.30 Uhr geht's los. Den Link dazu findet ihr auf lieber-lehramt.de. Und insgesamt findet ihr natürlich auch immer alle Infos auf der Website ph-karlsruhe.de. So, damit war's das für diese April-Sendung. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn ihr Lust habt, gerne nächsten Monat wieder reinhören. Wie immer am letzten Mittwoch des Monats, also den 27. Mai. Bis dahin!